So, seid ihr bereit für etwa 3000 Worte zum Thema Dankbarkeit? Vielleicht seid ihr auch dankbar, wenn ich fertig bin. Das nicht. Ich habe noch, mir ist eine Begebenheit Sinn gekommen von etwa 25 Jahren, als ich einen Jungschulleiterkurs gemacht habe. Und die haben uns den Auftrag gegeben, Dankbarkeitshinweise oder Möglichkeiten aufzuschreiben. Und ich hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Aber ich habe gestaunt, am Schluss, nach so einer Aufwärmsphase, habe ich wirklich das ganze A4-Blatt gefüllt. Ich habe gestaunt, es hat mich beeindruckt, für was man alles kann dankbar sein kann. Und das Bild von der Seerose, das ihr hier seht, ich finde, es ist gar nicht so unpassend für Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so wie eine Blume, die an die Oberfläche kommt, Dankbarkeitsblüten macht, aber tief verwurzelt ist eigentlich im Herzen. So wie die Seerose, die ja Würze hat, die runtergehen auf den Grund vom See oder vom Teich und dort so verankert sind. Eine These zur Dankbarkeit möchte ich zuerst aufstellen. Vielleicht findest du das Thema Dankbarkeit auch ein bisschen abgegriffen und ich möchte zuerst aber eine Behauptung aufstellen. Dankbarkeit umschreibt eine Grundhaltung, eine Herzenseinstellung. Aber das trifft noch nicht den Kern. Dankbarkeit ist mehr. Dankbar sein ist ein menschliches Grundbedürfnis. Das ist mal der erste Teil meiner Behauptung. Es war dann ein paar Jahre später, als ich in einer Vorlesung gehockt bin, im Theologiestudium von einem Dozenten. Und er hat das Thema irgendwie angeschnitten, Dankbarkeit. Also für mich hat es so in meiner Erinnerung damit zu tun. Und er hat erzählt, wenn er manchmal an einem schönen Tag auf seiner Veranda hockt und ein Gläschen Whisky genießt. Und er hat erzählt, wie ihm das gefällt, das Glas Whisky zu genießen und wie ihn das einfach dankbar macht gegenüber Gott. Und in dem Moment ist mir schlagartig bewusst worden, dass Dankbarkeit eigentlich ein Bedürfnis ist, können dankbar sein. Und dass letztendlich, ohne an Gott zu glauben, auch nicht letzten Moment kannst Danke sagen. Also, Dankbarkeit ist ja auch so ein Beziehungsbegriff, oder? Es braucht irgendwie ein Gegenüber, wo du Danke sagen kannst, weil dir selber Danke zu sagen, ist irgendwie schräg. Es braucht jemanden, wo du Danke sagen kannst. Also, wenn du nicht an Gott glaubst, dann kannst du schon Danke sagen. Du kannst zum Beispiel deinen Eltern dankbar sein für die gute Erziehung oder an einem Freund vielleicht für das Geschenk, das du bekommen hast oder vielleicht auch für ein gutes Wort von einem Freunden oder so. Aber es gibt in jedem Leben ja Sachen, die darüber rausgehen. Vielleicht ist gerade das beste Beispiel oder das einfachste Beispiel, muss ich sagen, das Essen. Und also du kannst ja einem Koch Danke sagen, dass er so gut gekocht hat. Aber es ist doch nicht richtig, fürs Essen an sich ja, am Koch Danke zu sagen. Und fürs Essen an sich am Koch Danke zu sagen, ist eigentlich schon ein bisschen Götzendienst, oder? Also er hat ja die Kartoffeln auch gekauft, er hat sie nicht wachsen lassen. Und es gibt so Erlebnisse im Leben, wo man von so Gefühl überwältigt wird, von der Dankbarkeit. Mir geht das vielfach so, wenn ich auf dem Arbeitsweg bin, von Böju Richtung Mosel und das Bergpanorama vor mir habe, einen schönen Morgen, Sonnenaufgang, gerade jetzt besonders im Frühling, wo es noch so einfach Schnee auf den Gipfeln hat und die Sonne so aufgeht, so goldiges Licht gibt und also so in einen wunderbaren Farbton taucht. Das macht etwas mit mir. Irgendwie wird es am liebsten aufsaugen, irgendwie wird es festhalten. Darum gibt es ja immer so viele Handyfotos von so etwas, oder? Und bei mir löst das einfach aus, dass ich sage, dass Gott ist so ein wunderbarer Künstler mit diesen Farben, die er hier an den Himmel zaubert und etwas so Wunderschönes macht, dass ich einfach für mich das Natürliche ist, dass ich Danke sage für das, die Schönheit, die ich gesehen habe. Und ich habe es noch lustig gefunden, dass die letzte Predigt, das Beispiel gerade der Benni genommen hat. Und ich habe es nicht Und ich habe es dann schon da aufgeschrieben und gesagt, ja, der Benni hat mir mein Beispiel geklaut. Aber ich musste zu Benni sagen, hey Benni, weißt du was? Anscheinend findet der Heilige Geist das irgendwie wichtig, das Thema. Irgendwie legt er da den Finger drauf, wenn du jetzt genau das gleiche Beispiel bringst wie ich. Vielleicht ist es ja bei dir nicht unbedingt das Bergpanorama, das dir die Gefühle auslöst. Vielleicht ist es bei dir eher der Sternenhimmel, klare Nacht, wo du alle Sterne siehst, wo bei dir so einen majestätischen Eindruck hinterlässt. Vielleicht ist es aber auch einfach deine Tasse Kaffee am Morgen oder der Schocki. Oder vielleicht sind es die geliebten Leute, die um dich herum sind, wenn du an die denkst. Und einfach so tiefe Dankbarkeit in dir aufkommt. Ich denke, es gibt ein Erlebnis, wo man sich auch, wo kein Mensch sich dem entziehen kann. Nämlich dann, wenn ein eigenes Kind auf die Welt kommt und man das das erste Mal in den Armen hat. Und was für ein Elend, wenn du dann nicht einfach kannst für so etwas Danke sagen. An dem Schöpfer, der so viel Schönheit geschenkt hat. Es ist zusammengefasst, sind es vielleicht die Momente, würde ich sagen, wo Gottes Segen und seine Güte für dich greifbar und erlebbar wird. Und ich denke, du kannst schon ein bisschen spüren, das ist doch ein Bedürfnis, dankbar zu sein in diesem Moment. Was ist denn als Zweites mit dem Gegenteil? Oder denn, wenn eben Dankbarkeit fehlt? Und ich würde behaupten, Undank, das ist eine Krankheit. Wenn Dankbarkeit ein Bedürfnis ist, dann ist das Fehlen von Dankbarkeit eben nicht unbedingt das Gegenteil, sondern eine Mangelerscheinung. Ich würde sagen, fehlende Dankbarkeit, also Undank, ist nicht einfach das Gegenteil von Dankbarkeit, sondern eine Mangelerscheinung. Oder im Bild gesagt, ich muss hier meine Texte vorholen, weil ich sonst sehe, so, voilà. Ist Undank eben so wenig das Gegenteil von Dankbarkeit, wie eine Wüste das Gegenteil von Wasser ist. Undank so wenig das Gegenteil von Dankbarkeit, wie eine Wüste das Gegenteil von Wasser ist. Also Wüste ist ja nicht das Gegenteil von Wasser, sondern eine Wüste ist die Folge von Wassermangel. Wenn Wasser fehlt in einer Landschaft, dann verdorrt es, dann wächst es nicht, dann kann nichts gedeihen, das Leben geht weg. Und darum ist Wasser nicht das Gegenteil von Wüste. Und so ist Undank im Bild, könnte man vielleicht festhalten, eine Art Wüste, die unter Dankbarkeitsmangel liegt. Woran erkennt man Undank? Vielleicht, wenn du dir einen Menschen vorstellst, der undankbar ist. Wie würdest du den beschreiben? Vielleicht ist er bitter. Vielleicht, wenn du das Gesicht vorstellst, dann ja, vielleicht schaut ein bisschen griesgrämig rein. Mundwinkel eher nach unten. Und ich meine jetzt nicht vielleicht jemanden, wir haben ja alle so Momente, wo wir mal einfach nicht mögen oder es einfach schlecht läuft und so weiter. Aber jemanden, der wirklich unter dem leidet, das ist vielleicht ein Mensch, der eher ein bisschen aus dem Weg gehst. Und so ein Mensch hat doch ein krankes Herz. Denn sein Herz ist krank, es leidet unter Mangel an Dankbarkeit. Überkommst du schon eine Ahnung jetzt ein bisschen, wie das Dankbarkeit auch dein Herz bewahren kann? Und das dritte C ist dann hier davon, dass Danke sagen ein Heilmittel ist für genau so etwas. Das ist der Positive daran. Wenn Undank nicht das Gegenteil ist von Dankbarkeit, dann ist Dankensagen ein Heilmittel, um den Undank zu heilen. Und ich kann etwas dagegen tun. Es ist ein Heilmittel für Bitterkeit, es ist ein Heilmittel für negative Stimmung, vielleicht sogar für Depression. Und ich denke, du kommst vielleicht auch ein Gefühl langsam dafür über, dass eben dann Dankbarkeit nicht einfach so fromme Disziplin ist, man sagt, ja, wir müssen halt dankbar sein und das gehört halt dazu, wenn man an Gott glaubt und so weiter, sondern Dankbarkeit ist eine Medizin. Oder im Bild gesagt, könnte man sagen, es ist so, wie wenn du Danke sagst, kann das den Himmel wieder auftun und es kann wieder regnen in der Wüste und es kann wieder blühen. Man sieht das ja in Dölmort, wenn dann Regen kommt und dann wirklich so eine Wüste anfängt zu blühen, oder? Das ist, dass Dankbarkeit kann den Himmel bewegen und Gott kann segnen. Und natürlich braucht das immer wieder Überwindung. Es braucht den Blick abzuwenden, vielleicht vom Negativen, wie Tanja schon gesagt hat. Du musst dir bewusst Gedanken vielleicht machen, wie ich dazu mal mit so einem Blatt haben wir müssen aufschreiben, was nötig ist, oder was, ja, die Zeit sich zu nehmen, um dann überlegen, was kannst dankbar sein dafür. Und ich finde, der Liederdichter Asaf, der hat in einem Psalm so etwas eigentlich sehr Starkes festgehalten. Wort von Gott hat er da aufgeschrieben. Im Psalm 50, 23 sagt er, wer Dank opfert, also es ist ein Opfer, zu danken, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Das macht der Himmel auf. Das bewegt den Himmel. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Das sagt Gott. Wer Dank opfert, macht den Himmel auf und er kann Heil bringen. Es ist wirklich eine Medizin. Dann wollte ich zurück zum Bibeltext, wo vorgelesen worden ist. Die Geschichte, vielleicht haben wir überlegt, ob ich noch schnell ein paar Sachen dazu sagen soll. Es war eine ganz andere Kultur dort, oder? Also, man schwört etwas, das extrem wichtig ist. Wieso legt er dort die Hand zwischen Schenkel und Abraham? Ist ein bisschen schräg, ist oder ein bisschen für uns peinlich. Aber das heisst einfach, er schwört bei seinen Nachkommen. Es ist mega wichtig jetzt für den Abraham, dass das auch so passiert. Und im vorgelesenen Bibeltext, dort steht im ersten Vers, und Abraham war alt und recht betagt und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Was würdet ihr sagen, gesegnet in allem? Warum ist das? Oder ein bisschen provokativer gefragt, was war zuerst gewesen? Hat Gott Abraham gesegnet? Oder was hat das mit der Dankbarkeit von Abraham zu tun? Hat zuerst Gott Abraham gesegnet und dann ist Abraham dankbar gewesen? Oder ist Abraham dankbar gewesen, darum hat Gott ihn können segnen? Ich denke, das Fundament, die Grundlage legt immer zuerst Gott. Und ich denke, in jedem Leben, in jedem Menschen, Leben hat Gott etwas eingelegt, wo man dafür dankbar sein kann. Und mit dem fängt es an. Im 1. Thessalonicher Brief, also wo der Paulus an Thessalonicher schreibt, dort tut er ein paar so knackige, kurze Anweisungen festhalten. Und das zeigt mir, dass da der Abraham wahrscheinlich gelehrt hat, auch einfach in allem dankbar zu sein. Darum hätte ihm nachher Gott auch in allem können segnen. Dort heisst es 1. Thessalonicher 5, 18, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also wenn du dich nächstes Mal fragst, was ist der Wille Gottes für dich, für mich, dann kannst du den Vers vornehmen, wo es effektiv steht, was Gottes Wille ist für dich. Wieso gibt Gott dieser Dankbarkeit so viel Gewicht? Das ist, weil deine Dankbarkeit ihn eben auch ermöglicht, dich zu segnen. Es ist nicht so, dass das meint, dass nachher alle deine Wünsche in Erfüllung gehen sollen, oder? So ist es nicht gemeint. Aber das heisst, dass Gott einen sehr guten Plan mit deinem Leben hat und dass deine Dankbarkeit für das, was du mit Gott erlebt hast, für den Weg, den er für dich vorhat, ihm auch ermöglicht, zum nächsten Schritt dort weiterzugehen. So segnet dich Gott. Das hat er mit dem Abraham gemacht und das möchte er mit dir auch machen. Und jetzt habe ich hier mit zwei so Merkversen eigentlich ein bisschen zusammengefasst, was wir uns aus dem Bibeltext lehren könnten. Vielleicht, dass du das ein bisschen besser merken kannst, habe ich also so D-Wörter gesucht, die mit D anfangen, wie Dankbarkeit. Also einerseits leitet die Dankbarkeit Dach und Diele. Und was meint das? Dach meint den Schutz, meint das, was du über dem Kopf hast. Das ist etwas, was den Himmel bewegt, oder? Dass es dir Schutz gibt. Und es legt Dielen, also es legt etwas am Boden, das Fundament, den Weg, das, wo du drauf kannst gehen, das, was verhebt. Das ist etwas, was von Gott kommt, wo der Himmel bewegt wird, damit das in deinem Leben kann umgesetzt werden. Und dann macht Dankbarkeit demütig und dirigierbar. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, demütig und dirigierbar, das sind nicht so meine Lebensziele. So. Es tönt so ein bisschen nicht so stark oder ein bisschen schwächlich oder so. Aber das liegt vielleicht daran, dass wir Demut jetzt zum Beispiel uns vielleicht so vorstellen, dass ein demütiger Mensch, der ist mehr so ein bisschen im Eckchen hängen. Der zieht sich ein bisschen zurück. Das ist der, der nie etwas sagt, der ein bisschen schweigt und so. Aber da tun wir einfach Demut verwechseln mit Scheuch sein und Angst haben. Und das ist nicht Demut. Demut, das ist etwas, das wirklich Mut braucht. Demut ist eine Art Mut zum Dienen. Ein Mut, den man hat, um für etwas sich einzusetzen, das eigentlich grösser ist als du selber. Das ist Demut. Und Demut kann sein, dass wenn dir Gott etwas aufs Herz gelegt hat oder etwas sagt, dass du den Mut hast, um ein Zeugnis zu geben. Zum Beispiel das ist Demut. Das braucht extrem Mut. Klingt das schon ein bisschen besser? Und die Dirigierbarkeit, oder? Das ist vielleicht auch nicht so unbedingt da, wo man will. Man hätte das auch ein bisschen selber auch bestimmen können. Aber wenn es in Beziehung ist zu Gott, hat es eine andere Qualität. Dirigierbar ist ja das Bild vom Orchester. Also wenn der Dirigent das Orchester muss dirigieren, dann gibt er Anweisung, was jetzt muss passieren. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Dame, die erste Geige spielt, wenn die sagt, ich kann nicht besser selber, also ich brauche keinen Dirigent, dann wird es relativ schwierig, weil dann ist das Orchester nicht mehr dirigierbar. Und so, ich als besser selber Musiker, sind relativ schwierig im Orchester von Gott, weil dann funktioniert das Orchester nicht so richtig. Und gerade wer die erste Geige spielen will, der muss eben dirigierbar sein. Und das ist, merkst du, doch etwas, was ziemlich wichtig ist im Leben. Tönt vielleicht schon ein bisschen besser, das demütig und dirigierbar. Also, zurück zum Bibeltext. Der Diener vom Abraham, der braucht einiges von dem. Der braucht Dach und Dielen, der braucht auch Demut und Dirigierbarkeit. Das Dach und Dielen braucht er für seinen Weg, den er hat vor sich. Er braucht Demut, dass er die Aufgabe wahrnimmt und Abraham gehorsam ist. Er muss dirigierbar sein, weil er muss ja dann die richtige Frau finden für Isaac. Und Gott weiß, welche jetzt die richtige Frau ist. Irgendwie muss er sich von Gott dirigieren lassen. Und ich denke, er hat es nicht so einfach genommen mit dem. Und der Weg, den er vor sich hat, ist sicher auch nicht ungefährlich. Du kannst das einmal einblenden, den Weg von der Zelt von Abraham, von Mamre nach Haran. Also das ist etwa die Umgebung am Mamre, wo der Abraham sich aufgehalten hat mit seinen ganzen Herden und den Leuten um ihn herum. Und Haran ist, sagt man, die Stadt, wo seine Verwandten wohnen. Dort einmal ist er hergekommen. Und er soll jetzt eine Frau holen von den Verwandten. Und nicht von dem Land, wo er momentan ist. Es sind etwa 900 Kilometer, schätzungsweise. Und man muss sich vorstellen, die Leute, die dort um Abraham herum gelebt haben, oder? Das sind so viele gewesen, das kommt etwa einer Stadtbevölkerung nach, die zu dieser Zeit eine Stadtbevölkerung war. Also es ist nicht einfach ein bisschen. Zum Beispiel heisst es einmal, dass der Abraham 4 Stadtkönige besiegt hat, wo sie seinen Neffen, den Lot, entführt haben. Die haben ihn gekidnappt und er ist ihnen hinten nach. Und das heisst, dass er 318 Männer hat mitgenommen aus seinem eigenen Haus, also wo bei ihm geboren sind worden. Von Leuten, die mit ihm gelebt haben. 318. Also man kann davon ausgehen, dass das schon so ein bisschen gegen 1000 Leute oder so gegangen ist, die hier mit dem Abraham zusammen gelebt haben. Und der Diener, der jetzt hier unterwegs ist mit den 10 Kamel, das ist eine Art, in dem Fall ein oberster Minister vom Abraham, vom König Abraham. So könnte man das sich ein bisschen zu dieser Zeit vorstellen. Jetzt, wenn man Wikipedia glauben will, dann kann man auf dem Rücken von so einem Kamel etwa 100 bis 150 Kilometer pro Tag zurücklegen. Also sehr viel. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückhaltend rechnen, dann geht das etwa 2 Wochen den Weg mit Kamel, wenn man darauf reiten kann. Also in einem Monat hätte er gehen und wieder zurückkommen. Der Abraham, der sagt zu seinem Diener, 1. Mose 24,7: Der Herr, der Gott des Himmels, wird seinen Engel vor dir herschicken, so dass dein Auftrag gelingen wird und die Frau dir folgen wird. Der Abraham rechnet mit dem Dach und den Dielen, wo da vielleicht seine Diener noch ein bisschen Mühe damit hätten. Und er sagt einfach, ja, der Herr wird seinen Engel vor dir her senden. Wie kommt der Abraham darauf, einfach das zu sagen? Hat es ihm Gott vielleicht gesagt? Ich denke nicht. Ich denke, der Abraham hat gelernt, mit Gott unterwegs zu sein. Er hat ein dankbares Herz gehabt für das, was Gott in seinem Leben getan hat. Und er hat gesehen, was die Verheißungen sind, die Gott ihm gegeben hat. Er hat gesagt, du wirst noch mal einen Sohn bekommen, eben der Isaac, obwohl seine Frau unfruchtbar war. Er hat gesagt, du sollst zum Segen werden für alle Völker. Und er hat gesagt, deine Nachkommen sollen auch so viel sein wie die Sterne unter dem Himmel. Und weil er so Verheißungen hatte, so ein Fundament, den Weg, den verhebt hat unter ihm, hat er einfach damit gerechnet, dass Gott dann auch dafür sorgt, dass das gelingt. Darum kann er einfach sagen, Gott wird seinen Engel vor dir her senden. Und dann kommt die überwältigende Szene, finde ich, wo der Diener an den Brunnen kommt, vor den Stadttor draussen, und seine Kamel runterknäulen. Und dort die Szene ist, wo die Rebekka auftaucht. Und er sagt, ja zu Gott, die jetzt, ich bitte, dass sie mir Wasser gibt. Aber von sich aus nachher noch alle meine Kamel tränkt, das soll das Zeichen sein, dass das die richtige Frau ist. Ja, jetzt einfach, also da gibt es halt den Kamel auch noch Wasser. Aber das ist gar keine Kleinigkeit im Fall. Ich habe das einmal ein bisschen überschlagen. Und auch wenn man hier im Internet glauben will, dann so ein Kamel, wenn es wirklich durstig ist, dann trinkt das 200 Liter Wasser aufs Mal. Also 2 Badwannen. 200 Liter. Also ich habe jetzt mal gedacht, okay, die Hälfte, vielleicht haben die unterwegs schon mal getrunken gehabt. 10 Kamel, 1000 Liter. Gut. Und dann habe ich geschaut, was hat so eine afrikanische Frau, die auch noch heutzutage geht Wasser holen oder zum Brunnen raus, was tragen die jemanden? Und dann heisst sie so 15 bis 20 Liter aufs Mal. Also doch das Gewicht, 15 bis 20 Kilo. Und dann denke ich, ja gut, wenn der Krug von der Rebecca 20 Liter hat mögen fassen, dann hat die 50 Mal müssen zum Brunnen haben, auffüllen und die Tränke rauf, wieder zu der Kamel ein, ausleeren und dass die Kamel können trinken. 50 Mal, wenn du jetzt denkst, das war vielleicht nicht so ein Brunnen gewesen, zum Ziehen da, wo du den Kübel auflassen wieder und einschenken, sondern es hat auch Brunnen gegeben, wo ein paar Stegentritte runtergegangen sind und dann hast du so füllen. Das war vielleicht ein Sonnenbrunnen gewesen, hat man auch gefunden, antike solche Brunnen. Aber er denkt, vielleicht geht es dir gleich etwa 2 Minuten, bis du da oben bist, gefüllt hast und rauf wieder ausgeleert. Und jetzt musst du 50 mal 2 Minuten rechnen, dann bist du bei 100 Minuten, sind über 1,5 Stunden. 1,5 Stunden zum Kameltränken ist nicht so eine Kleinigkeit. Und während dieser Zeit beobachtet der Diener von Abraham geduldig, wie die Rebekka das macht. Und beobachtet sie. Was hat er gedacht? Also so aus dem Bibeltext legt es mir nach, dass er einfach die Freude hatte, schöne Frau anzuschauen. Vielleicht hat er das gedacht. Nein, er hat die beobachtet, um zu sehen, ob jetzt wirklich das die Frau ist, die Gott für einen Isaak ausgelesen hat. Ja, sie macht es ja. Aber er wollte schauen, macht sie es fertig? Er wollte schauen, wie verhält sich dabei? Fährt sie an zu reklamieren? Fährt sie an zu murren? Wird sie dann einmal zu viel und sagt, so, jetzt, die 500 Liter haben jetzt gelangt, tschüss zusammen. Er will es wirklich wissen. Und was denkt ihr, ist das einfacher jetzt für eine Rebekka, wenn sie ein dankbares Herz hat, so etwas zu machen? Ich denke schon. Ich denke, es ist geradezu ein Beispiel für demütig sein und dirigierbar sein. Sie muss demütig sein, weil einerseits denke ich, sie ist dort die Tochter von einem direkten Nachkommen vom Stadtgründer, also irgendwie so eine kleine Art, vielleicht eine Prinzessin dort. Und sie verhält sich nicht wie eine Prinzessin. Sie muss demütig sein, weil ein fremder Mann, dem das Wasser geht, ist immerhin ein Dienst, wo man da recht anstrengend, wo man muss machen. Und einfach geistlich gesehen ist es doch ist das, was Gottes Plan ist. Sie erfüllt mit dieser Demut etwas, einen Plan, der grösser ist und höher ist als sie selber. Genau. Und dirigierbar muss sie sein, jetzt einfach von Gott her gesehen. Er legt ihr ja die Worte ins Maul, wo der Diener darum gebeten hat. Die Worte, die er darum gebeten hat, die tränken auch deine Kamel. Für das lässt sie sich dirigieren. Der Heilige Geist kann ihr die Richtung geben, dass sie den Plan Gottes erfüllt, dass sie dazu reagiert und klar wird, dass sie die ist, die Gott für einen Isaak bestimmt hat. Ich finde noch den Hammer, wo der Diener das Ereignis wiederholt, später, als er mit den Verwandten zusammen hockt und das erzählt, dort sagt er noch, 1. Mose 24, 45, ehe ich nun diese Worte ausgeredet hatte in meinem Herzen, siehe, da kommt Rebekka. Er hat es nicht einmal laut gebetet. Ich finde, das ist der Hammer. Oder Berndeutsch würde man sagen, ich finde das Hennen krass. Weil er hat einfach für sich in seinem Herz betet. Und das ist genau wie der Heilige Geist ist. Er weiß alles ganz genau, was du mit ihm zusammen redest. Er kennt jedes Wort. Er weiß es. Und er ist dir so nahe. Und das finde ich eigentlich so cool an dem. Und ich wollte jetzt mit dem nicht sagen, dass, wenn du dankbar bist, wenn du ein dankbares Herz hast, dass dann gerade sofort alle deine Gebete erhört werden. Ich will Auch nicht sagen, und das wäre noch schwieriger, dass du zu wenig dankbar wärst, wenn deine Gebete nicht erhört werden. Das möchte ich gar nicht sagen, da hättest du mich missverstanden. Aber ich möchte sagen, dass es dich schon dankbar machen kann, dass jedes Wort, das du betest, gehört wird, auch wenn es nicht erhört wird, gerade sofort. Mir hilft das, dankbar zu werden. Und wie reagiert denn der Diener auf das? Da gibt es noch einen Lohn von dieser Dankbarkeit. Und es haben schon ein paar gelacht, was Tanja vorgelesen hat. Dort. Er schenkt ihr einen Schmuck, oder? Schenkt ihr einen Nasenring. Ich weiß nicht, ob alle dann zumal einen Nasenring hatte. Genau. Aber er sagt dort 1. Mose 24, 22. Als Rebekka die Kamele versorgt hatte, holte er für sie einen wertvollen goldenen Nasenring, der 6 Gramm wog, und 2 goldene Armreife, die je 120 Gramm, von je 120 Gramm aus seinem Gepäck. Also ein Viertel Kilo Gold, ungefähr, so zusammengezählt. Etwa 246 Gramm. Jetzt habe ich diese Woche den Goldpreis angeschaut. Kilopreis weit über 60'000 Schweizer Franken. Wahnsinnig hoch. Der schenkt der Rebekka für 1,5 Stunden arbeiten einfach über 15'000 Franken. Finde ich wahnsinnig. Vielleicht gibt es jetzt ein paar, die euch doch Kamel tränken wollen. Das nicht. Dankbar sein in jeder Lage, das ist nicht einfach. Wirklich, es braucht manchmal so Überwindung. Aber der Lohn für Dankbarkeit ist sehr hoch. Und das kann manchmal eine Entscheidung sein, das weisst du, es wird auch belohnt. Da kannst du dich im Moment vielleicht entscheiden, nein, es lohnt sich, um dankbar zu sein. Aber es ist nicht das, was du vor Augen haben sollst, um überhaupt dankbar zu sein. Das geht nicht auf, weil der Lohn ist ja immer etwas, was du verdienst und wo irgendwie abgemacht ist, wenn du immer wieder musst Danke sagen für den Lohn, den du Ende Monat bekommst, ist etwas nicht gut. Normalerweise hast du einen Arbeitsvertrag, oder, und dann kommst du den Lohn über. Dankbarkeit ist etwas, das auf Unverdientes, auf Überflüssendes eine Antwort ist. Auf Gottes Segen. Und ich möchte noch dazu sagen, dass das auch das Heilswasserschöpfen, das dort Rebekka gemacht hat, das hat so viele geistliche, auch, wo ich jetzt keine Zeit mehr habe, geistliche Sachen in diesem Text drin, wo wirklich geistliche Symbolik ist. Und einerseits ist das vor 4000 Jahren so passiert, diese Geschichte. Aber eben, es hat auch viele geistliche Symbole drinnen. Und eins möchte ich rausstreichen, und das ist der Brunnen, der lebensspendende Brunnen, der vor der Stadt draußen ist. Meistens hast du das vor der Stadt draussen gewesen, so einen Brunnen, vor dem Torus. Und wir haben gerade Karfreitag und Ostern gefeiert, wo beides vor der Stadt draussen passiert ist. Jesus hat an Golgatha müssen, den Ort, wo er gekreuzigt worden ist, außerhalb des Tors der Stadt. Und er hat auch auch das Gartengrab, dort war außerhalb der Stadt damals. Und das ist das dort, wo wirklich der Brunnen, der lebensspendende Brunnen für uns heute ist, geistlich gesehen. Und das ist interessant, dass wenn du ein dankbares Herz hast, dass du dann auch eher zu dem lebensspendenden, wirklich geistlich lebensspendenden Brunnen gehst, wo Jesus für dich parat gemacht hat. Einerseits, aber bist du eher bereit einzugestehen, dass du das Lebenswasser brauchst, weil du Durst hast nach dem Lebenswasser und du bist mit einem dankbaren Herz auch eher bereit, um immer wieder einzugestehen, dass deine Kleider müssen gewaschen werden, deine geistlichen Kleider, und du das Lebenswasser auch deswegen brauchst. Und wenn du das annimmst, dann kann das auch zum Fundament werden von deinem Leben, zu deinen Dielen, die eben einen sicheren Weg unter deinen Füßen geben. Und wenn du das Fundament hast, dann kannst du auch eher damit rechnen, dass Gott dann auch fürs Dach sorgt. Dass er auf dem Weg, den er für dich vorgesehen hat, auch schaut, dass es gelingen kann. Dass er Fürsorge bringt, dass er eben den Himmel für das bewegt. Und der Prophet Jesaja, er hat von dieser Zeit, in der wir heute drinnen leben, geredet und hat da, das festgehalten, prophetisch. Jetzt muss ich schauen, dass ich es hier finde. Oder blendet es mir doch einfach ein, genau. Und er sagt dort, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Und ihr werdet sagen, zu der Zeit danket dem Herrn. Was für ein schönes Bild, das die Geschichte einfach gerade so zusammenfasst und sieht, wie viel Dankbarkeit da drinnen ist, wenn wir alles dürfen so sein und die das Lebenswasser füllen in die Krüge. Ich möchte mit dem abschliessen und noch beten. Und die Band darf gerne raufkommen. Ich habe noch beim Herlaufen so einen Eindruck gehabt und irgendetwas, wo ich die Predigt hätte wollen, nie tun und das Gefühl gehabt, das hat nicht Platz. Aber vielleicht hast du ja einfach auch gerade bei dem Thema, wo da steht, es ist vielfach geschrieben von dem, dass wenn berufene Menschen in der Bibel sind, heisst, sie seien sehr schön gewesen. Und weißt du, warum das der Heilige Geist in die Bibel geschrieben hat? Nicht zum dich frustrieren, gar nicht. Sondern damit du kannst sehen, wie Gott dich sieht. Du bist für Gott sehr schön. In seinen Augen bist du sehr schön. Und das, vielleicht hast du das heute Morgen gebraucht. Und dass du dich kannst, hast die Rebekka gesehen, die an den Brunnen runtergeht und Wasser schöpft. Und wie du in Gottes Augen bist. Ich möchte noch beten. Ich will dir einfach Danke sagen, lieber Vater im Himmel, dass wir dürfen so viel mit dir unterwegs sein und von deinen Segnungen profitieren. Und ich möchte einfach bitten um ein Herz von der Dankbarkeit für uns alle und um einfach den Mut und die Stärke auch können in verschiedenen Situationen, wo wir Mühe haben, auch können dankbar sein und uns zu überwinden, um dir die Ehre zu geben. Amen.